Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Wir haben hier vor einiger Zeit mal über Antisemitismus in der DDR gesprochen, also über ein Land, das noch nicht einmal diplomatische Beziehungen zum Staat Israel unterhalten hat. Und in KZ-Gedenkstätten war zu lesen, dass Juden bei den Kommunisten wahre Kameradschaft lernen konnten. Heute, da reden wir mal über die alte Bundesrepublik. Selbstverständlich hatte der deutsche Westen Beziehungen zu Israel und zahlte Gelder, die man Wiedergutmachung nannte. Antisemitismus gab es aber trotzdem im Schatten des Kalten Krieges. Jens Rosbach.
Ein Blick in westdeutsche Medien zwischen 1949 und 1990, in Kommentare, Leserbriefe und Bildunterschriften. Ob in Zeitungen, Rundfunk oder im Fernsehen, immer wieder tauchen Stereotypen, Schuldzuweisungen und offener Antisemitismus auf.
Geschäftstüchtig. Der Handel mit Diamanten ist eines der lukrativsten Geschäfte in jüdischer Hand.
Die Macht der Juden.
In meiner Straße wohnte bis vor kurzem ein Jude, der übrigens Besitzer der einzigen zwei Bordelle unserer Stadt ist.
Auge um Auge, Zahn um Zahn, so steht es im alten jüdischen Testament und so praktizieren es die Israelis.
Es dürfen sich nun nicht dieselben Leute, die uns die Erinnerung an die Rampe von Auschwitz für immer ins Gedächtnis brennen wollen, den Palästinensern gegenüber als Herrenmenschen aufführen.
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es solche antijüdischen Entgleisungen noch nicht, weiß der Berliner Historiker Professor Wolfgang Wippermann.
In den ersten Jahren nach 1945 waren die Juden selbstverständlich ein Thema, aber die Presse damals wurde sehr stark kontrolliert von den Alliierten. Die Bundesrepublik war ja nicht souverän und gerade bei diesem Thema, Nationalsozialismus, Holocaust, Juden, waren die alliierten Presseoffiziere sehr streng und haben also zensiert.
Doch bald schon schleicht sich in die Gazetten des zertrümmerten Deutschlands wieder alte Propaganda ein. Besonders wenn über die fast 200.000 Displaced Persons berichtet wird, die heimatlosen jüdischen KZ-Überlebenden.
Da gab es in der Bevölkerung Anklagen und Verdächtigungen. Diese jüdischen Überlebenden des Holocaust würden am Schwarzmarkt sich beteiligen, sodass dann auch alte Stereotypen von den reichen, geschäftstüchtigen Juden weiterlebten und in den Zeitungen weiter kolportiert wurden. Auch trotz Zensur.
In Ausführung der Londoner Konferenz vom 8. August 1945 und des Statuts des Gerichtshofs beschuldigen die oben genannten Regierungen die Angeklagten der Verbrechen gegen Frieden, Kriegsrecht und Humanität.
Während bei den Nürnberger Prozessen von 1949 mehr als 200 Nationalsozialisten aus Politik, Verwaltung, Militär und Wirtschaft angeklagt und teilweise zum Tode verurteilt werden, können hunderte andere Verbrecher entkommen, vor allem auf der sogenannten Rattenlinie über Italien nach Südamerika. Unter den Flüchtlingen KZ-Arzt Josef Mengele und Holocaust-Organisator Adolf Eichmann. Teilweise wissen CIA und BND von den Versteckten, unternehmen aber nichts. Denn der Kalte Krieg gegen den Ostblock hat begonnen und der Westen kann das Wissen der Altnazis gut gebrauchen. Mitunter setzt die Bundesrepublik sogar andere Länder unter Druck, um dort verhaftete NS-Täter freizubekommen. Wie Max Merten, der für die Enteignung griechischer Juden mitverantwortlich war. 1960 presst Bonn den Kriegsverbrecher bei der Athener Regierung frei, indem Griechenland mit einer Reisewarnung gedroht wird, sowie mit Hindernissen beim Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Da bekam die griechische Regierung die Panik und verabschiedete in einer einberufenen Sondersitzung ein Dekret, was diese Strafverfahren gegen deutsche Kriegsverbrecher bedingungslos aussetzt. Und dann wurde in einer Nacht- und Nebelaktion Merten mit einer Lufthansa-Maschine ausgeflogen.
Der Berliner Historiker Tobias Blümel hat recherchiert, dass der heimgekehrte NS-Täter sogar für seine Zeit im griechischen Gefängnis entschädigt wurde.
Also das Ganze ist nicht nur skurril, sondern es ist einfach eigentlich abscheulich.
Viele frühere NS-Täter können in Westdeutschland erneut Karriere machen, wie Hans Globke, Mitverfasser der Nürnberger Rassegesetze. Globke arbeitet bis 1963 ungehindert als Chef des Bundeskanzleramts unter CDU-Kanzler Konrad Adenauer. Anders ergeht es dem ehemaligen Nazi-Marinerichter Hans Filbinger, der zum baden-württembergischen Ministerpräsidenten aufgestiegen ist. Der Christdemokrat muss zwar 1978 seinen Hut nehmen, zeigt aber bei seinem Rücktritt keine Schuldgefühle für die NS-Todesurteile, die er einst gefällt hat.
Ich stehe ohne Einschränkung zu der öffentlichen Meinungsfreiheit. Ich bin aber nicht bereit, schwerste Ehrverletzungen im Namen der Meinungsfreiheit hinzunehmen.
Die DDR nutzt die Nazi-Vergangenheit vieler Westpolitiker und Wirtschaftsgrößen aus im Propagandakrieg. Die Westmedien erwidern die Angriffe aus dem Osten. So kontert das Wochenmagazin Die Zeit, Zitat:
In der Sowjetzone sitzen ehemalige Nazis in der Volkskammer und wir haben nichts davon gehört, dass man sich drüben ihrer zu entledigen sucht.
Verdrängung und Schlussstrich lautet die Devise im westlichen Nachkriegsdeutschland und jegliche Judenfeindschaft gilt als ausgerottet. Doch immer wieder gibt es Entgleisungen. So sorgen 1959/60 antisemitische Schmierereien für Aufregung wie Hakenkreuze in der Kölner Synagoge.
Es kam dann quasi ein verordneter Philosemitismus, der vom Staat verordnet wurde, von den Parteien, auch Teilen der Medien, vor allem die Zeitung des Springer-Konzerns, Axel Cäsar Springer, der das Zeitungsimperium, was er ja besaß, angewiesen hat, und darunter vor allem die Bild-Zeitung, über Juden nur positiv zu berichten.
Erklärt der Berliner Historiker Wolfgang Wippermann. Die junge Bundesrepublik habe um ihre internationale Reputation gebangt, so der Professor.
Und das ist meine zentrale These, dass nicht offen antisemitische Äußerungen getätigt wurden, sondern dass das sich gewissermaßen verlagerte wie ein Ventil auf andere Gruppen, insbesondere Sinti und Roma, Zigeuner, später dann Ausländer, Asylanten und so weiter, die sozusagen das abbekamen, was bisher die Juden abbekommen hatten.
In den 60er Jahren rücken Antisemitismus und NS-Vergangenheit kritischer ins öffentliche Bewusstsein, auch durch den Jerusalemer Prozess gegen Adolf Eichmann und die westdeutschen Auschwitz-Prozesse. Allerdings findet sich gleichzeitig ein weiteres judenfeindliches Ventil. In der aufkommenden 68er-Bewegung wird Israel immer wieder zum Sündenbock abgestempelt. Nach Angaben des US-amerikanischen Historikers Jeffrey Herf von der Universität Maryland hat auch die konservative Springer-Presse ihren Anteil daran.
Der Springer-Press hat die neue Linken ganz scharf kritisiert und der Springer-Press hat auch Israel unterstützt. Und so für junge Leute in der Neue Linke gab es ein einfaches Denkschema. Der Springer Press ist für Israel und der Springer Press ist gegen uns. Deswegen sind wir gegen Israel.
Experten betrachten auch den Sechstagekrieg als Meilenstein. Nachdem Israel 1967 seine arabischen Nachbarn blitzartig besiegt hat, wandelt sich in Westdeutschland das Bild von den Juden. Uffe Jensen vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung analysiert.
Natürlich hat das die Wahrnehmung insofern etwas verändert, als dass man in der unmittelbaren Nachkriegszeit Juden eher mit Opfern des Nationalsozialismus und des Holocaustes assoziiert hat und dann aber 67 sozusagen der starke, kämpferische und auch erfolgreiche Israeli als Modellbild quasi entstand, dann auch als ein Besatzer, was wiederum negative Vorstellungen mobilisieren kann.
Der Geschichtsprofessor betont, dass die sozialistischen Staaten zu jener Zeit Israel als amerikanische Speerspitze im Nahen Osten betrachten und Partei ergreifen für die Araber. Daran orientieren sich auch westdeutsche linke Kreise. Hier wird bald schon die Meinung hoffähig, die Israelis agierten gegenüber den Palästinensern ähnlich wie die Nazis einst gegenüber den Juden. Ein Bild, das auch rechte Kreise aufgreifen.
Und da was vergleichen zu wollen, ist eben auch psychologisch dann wiederum sehr bemerkenswert, weil man ja quasi eine Schuld abwälzt. Man sagt ja quasi, okay, das, was meine Vorfahren mal gemacht haben, ist halt auch nicht ganz so schlimm, weil das machen die anderen ja jetzt auch. Also die Juden, die vorher Opfer waren, machen das jetzt ja genauso. Und da steckt natürlich gerade in Deutschland in solchen Gleichsetzungen auch so eine Schuldabwehr, die antisemitisch ist.
Zwar bemüht sich das offizielle Bonn um guten Kontakt zu Israel und zu den deutschen Juden. 1970 kniet SPD-Bundeskanzler Willy Brandt sogar demütig vor dem Ehrenmal des Warschauer Ghettos nieder. Dennoch gibt es jahrzehntelange zähe Debatten um Wiedergutmachungszahlungen an Holocaust- und Ghettoüberlebende sowie ehemalige Zwangsarbeiter. In den 80er Jahren zieht der prominente Wiener Nazijäger Simon Wiesenthal eine bittere Bilanz. Letztlich sei eine konsequente Aufarbeitung der NS-Geschichte durch den Ost-West-Konflikt auf der Strecke geblieben, so der einstige Shoah-Verfolgte.
Der Kalte Krieg hat ja eigentlich keine Gewinner. Ost und West, beide haben den Kalten Krieg verloren. Also die einzigen Gewinner sind die, die die Verbrechen begangen haben. Vieles wurde verjährt und viele Zeugen sind in dieser Zeit gestorben, so dass das Problem niemals ein Ende finden wird.